kann ich einfach sagen, hey, jetzt machen wir KI und legen los und schauen mal. Das ist mega, mega gefährlich, weil mega, mega viel schief geht.
Ciao und herzlich willkommen zum Medienpodcast, der Podcast über digitale und persönliche Transformation. Heute mit dem Reto Vogt. Der Reto ist Studioleiter für digitale Medien und KI am MATS in Luzern und freie Technologie- und Digitaljournalist.
KI liefert nicht Wahrheiten, sondern Wahrscheinlichkeit.
Ich brauche nur kurz 30 Sekunden von deiner Zeit. Ich möchte dir zwei Sachen sagen. Als allererstes ein ganz grosses Dankeschön, dass du die Sendung hörst und immer wieder einschaltest. Zweitens, wenn dir gefällt, was wir machen, dann schließ dich bitte den 24% der Leute an, die den Podcast regelmässig hören. Und folge uns auf dieser App. Ich verspreche dir, alles daran zu setzen, dass die Sendung so spannend bleibt und wir spannende Gäste haben, die du dir wünschst.
Reto, willst du zu dir etwas sagen? Etwas ergänzen?
Ja, ich kann vielleicht ergänzen, dass ich mich seit vielen Jahren mit KI beschäftige und darüber schreibe und auch darüber nachdenke, was das für die Menschen bedeutet, was das mit uns Menschen macht. Und ja, zwei Gieren, die gleich 10 werden, und machen mir schon Gedanken, was das mit ihnen macht und was für ihre Zukunft bedeutet.
Absolut, also da sind wir ja schon mal synchron oder mit zwei Kindern, genau. Was das eigentlich für Auswirkungen wird haben mit unseren Nachkommen, sage ich jetzt mal, das ist noch ungewiss, das ist ja so. Aber gehen wir mal auf das Thema Unternehmertum und AI ein bisschen tiefer rein, oder? Wenn ich so einen Profi wie dich schon am Mikrofon habe, was für eine Rolle, oder alle reden ja von KI und im Unternehmen, ich muss das einführen und so weiter und so fort. Aber was für eine Rolle spielt für dich KI überhaupt in einem Unternehmen, sofern es überhaupt eine Rolle spielt?
Also ich glaube schon, dass sie sehr wohl eine Rolle spielt, aber man muss sehr aufpassen als Unternehmen, dass man nicht vorschnell etwas einführt oder eine neue Technologie einführt, wo man vielleicht gar kein Problem hat, wo man damit kann lösen kann. Natürlich gibt es einen gesellschaftlichen Druck und man hat vielleicht Sorge, dass man abgehängt wird, weil man eben nicht KI einsetzt, aber alle anderen machen es. Aber vielleicht hat man selber gar keinen Use Case, den man mit KI kann lösen kann, sondern man muss erst vom Business Approach her überlegen, hey, wie sind meine Prozesse, wie sind meine Schnittstellen, wie sind unsere Arbeitsabläufe, und kann dort KI vielleicht eine Unterstützung sein tatsächlich. Und erst wenn man zum Schluss kommt, ja tatsächlich, dann kann man KI tatsächlich einführen, aber halt nicht vergessen, die Mitarbeitenden abzuholen und sie weiterbilden und sie empoweren und ihnen beibringen, hey, wie kann ich KI tatsächlich in meinem Alltag einsetzen und den Ängsten begegnen, die auftreten bei den Mitarbeitenden. Sie haben Angst, dass sie ihren Job verlieren, wenn man KI einführen will. Da braucht es einen sehr sorgfältigen, sorgsamen Umgang mit seinen Mitarbeitenden, wenn man über das Thema reden.
Ja, also absolut, ja genau. Die ganze Veränderungsbereitschaft natürlich bei den Mitarbeitern, die abholen, also ihnen da denkst, zu nehmen. Also man stellt sich auch bewusst oder unbewusst immer die Frage, ja, was heisst das eigentlich für mich als Mitarbeitender, wenn irgendeine neue Technologie eingeführt wird? Und das ist ja so. Aus meiner Erfahrung, ich weiss, wie deine Erfahrung in dieser Hinsicht ist, ist ja oftmals AI halt einfach ein neuer Trend, der sich jetzt da abzeichnet. Natürlich, AI ist ziemlich sicher gekommen, zum Bleiben und zum uns irgendwo zu unterstützen. Das wird sicherlich so sein. Aber bevor ich überhaupt irgendetwas einführe, muss ich vielleicht zuerst mal die Hausaufgaben weiter vorne machen gehen.
Unbedingt. Also da kann ich nur zustimmen und einfach 400 Copilot oder Open ChatGPT-Lizenzen kaufen, das reicht bei weitem nicht, sondern es braucht eine sehr enge Begleitung, es braucht konkrete Richtlinien, wie man KI einsetzt, für was man KI einsetzt, was der Benefit unterm Strich soll sein. Und ohne sich die Gedanken im Vorfeld zu machen, kann man nur verlieren, wenn man einfach KI einführt, aber dass sie eingeführt ist.
Also ich wiederhole mich jetzt auch in dieser Folge, aber ich sage immer Nutzen vor Technologie, oder? Also wenn man den Nutzen nicht quasi erkennen kann, dann bringt noch die beste Technologie eigentlich nichts, ja.
Ja, es gibt kurz ein Beispiel gesehen, die Stadt Zürich testet in einem Hallenbad eine KI, um Ertrinkende zu retten. Das hat nachher Sensoren unter Wasser, meine Bewegungsmelderart und KI berechnet oder überlegt oder wie auch immer, ob eine Person mehr trinken ist oder nicht. Und wenn ja, gibt es einen Push zum Badmeister oder zur Badmeisterin. Und das ist jetzt meiner Meinung nach überhaupt kein Use Case, wo KI hilfreich sein kann. Sondern im Gegenteil, es kann sogar dazu führen, dass Badmeister unvorsichtiger werden, weil sie denken, hey, KI ist ja da, sie hilft mir, ich muss gar nicht mehr so gut schauen, ich komme da schon einen Push über. Und am Schluss ist das Risiko zu ertrinken grösser, als es vorher war. Also das ist so ein typischer Fall von, wir haben keinen Use Case, aber wir führen jetzt mal KI ein, damit sie eingeführt ist.
Und wie könnte man jetzt so etwas verhindern aus deiner Sicht? Also wie müssen wir vorgehen, damit wir einen potenziellen Use Case könnte quasi daraus ableiten?
Ja, indem man sich sehr stark mit KI auseinandersetzt und versucht zu verstehen und versucht zu lernen, wo mit KI funktioniert und wo kann KI eine Hilfe sein und wo kann sie eben keine Hilfe sein. Also zu verstehen, was KI nicht kann, ist sehr essentiell in diesem Prozess.
Und ich meine, also wenn ich ja zuerst mal muss verstehen, wie komme ich überhaupt zu dem Verständnis innerer Organisation, wo etwas überhaupt möchte einführen? Also eigentlich geht es auch darum, okay, ich muss mich irgendwie zuerst mal selber informieren als Vorgesetzter, Geschäftsführer, wer auch immer, bevor ich überhaupt irgendetwas einführe. Und wo hole ich mir das Wissen ab?
Ja, das Wissen hast du ab, indem du austauschst mit Gleichgesinnten, mit Leuten, die sich dafür interessieren, mit Leuten, die Angst haben davor, mit allen möglichen Perspektiven, alle möglichen Perspektiven abholen, sich versuchen, eine Meinung zu bilden, versuchen auszuprobieren, versuchen Erfahrungen zu sammeln, Weiterbildungen besuchen und ohne all das wird es nicht funktionieren. Man kann nicht einfach sagen, hey, jetzt machen wir KI und legen los und schauen mal. Das ist mega, mega gefährlich, weil mega, mega viel schief gehen kann. Wenn man schon mal daran denkt, mit dem Umgang mit sensitiven Daten, hey, lass mal ein Sitzungsprotokoll auf und lass es zusammenfassen. Und dort steht ein Geschäftsgeheimnis drin und es landet nachher in der Antwort bei einem anderen User von AI. Das sind alles Sachen, die passiert sind und können passieren. Und wenn man sich dessen bewusst ist und sich nicht um den Datenschutz kümmert, dann wird es echt schwierig.
Ja, ich glaube, das Thema Datenschutz im Rahmen von künstlicher Intelligenz ist natürlich ein Riesenthema auch. Also ich habe letztes Mal einen Bericht gelesen, wo sie mal gewisse Prompts oder Ausgaben analysiert haben, wo eigentlich daraus fast ganze Lebensläufe hätten können zusammengebaut werden, oder? Und das ist eigentlich auch irgendwo durch eindrücklich und ja, krass. Auf Deutsch gesagt, was die Leute eigentlich alles sharen, oder?
Ja, indem man versucht, KI als Lebensberater, ja, für Zeichen, zu helfen. Das ist das, was jetzt das neueste Phänomen, was passiert, dass man sich beraten und Tipps geben für privat oder geschäftlich oder auch Wissensfragen stellen. Das ist das, was ich häufig jetzt auf LinkedIn beobachte, dass Leute zeigen, haha, KI hat keine richtige Landeskarte können zeigen oder KI hat nicht können die Anzahl Buchstaben B im Wort Blueberry richtig zählen. Und das zeigt einfach, dass man kein Verständnis dafür hat, für was eine KI kann eingesetzt werden. Und eben für Wissensfragen ist es eine von den denkbar falschesten Anwendungsmöglichkeiten, wo man sich vorstellen kann. Eine KI ist keine Suchmaschine. Eine KI liefert nicht Wahrheiten, sondern Wahrscheinlichkeiten. Und es wird einfach eine Antwort generiert, die wahrscheinlich ist. Und vielleicht stimmt sie per Zufall, sind die Anzahl Buchstaben halt richtig, oder sie ist halt falsch. Das ist ein bisschen wie die Wetterprognose. So 30% kommt es regnen und dann plötzlich scheint halt die Sonne. Und KI funktioniert eigentlich ähnlich.
Und ich meine, was aber noch irgendwo noch eindrücklich ist, ist in dieser ganzen Datenhaltungsthematik. Also vor allem, man gibt ja gewisse Sachen von sich preis, eben, man nutzt zum Therapeut, also wahrscheinlich ist das weit weg vom Ursprungsgedanken von der Erfinder von ChatGPT, ich nehme jetzt mal das AI-Tool, das ist wahrscheinlich weit weg von dem, oder? Also der Ursprung von künstlicher Intelligenz, vielleicht kannst du da mir tiefer helfen, oder? Ist ja kaum, das für therapeutische Zwecke zu verwenden.
Ja, also da bin ich nicht ganz sicher. Also die Art, wie ChatGPT oder andere grosse Sprachmodelle trainiert sind, sie ist auch darauf trainiert, dass sie im User gefallen. Und sie immer sehr zuvorkommend und nett und bisweilen ein bisschen überschwänglich, oder? Wenn man fragt, hey, ist das eine gute Idee? Dann kommt die Antwort sinngemäß, ja, das ist die grossartigste Idee, die du je gehabt hast. Und das dient natürlich schon dazu, dass man wie ein Vertrauensverhältnis zu der KI aufbaut und nachher auch Sachen von sich preisgibt, die man vielleicht normalerweise nicht würde. Und die Idee, glaube ich, von der Firma hinter diesen KI-Modellen ist schon, dass möglichst die Augenhöhe erreicht wird zwischen den Nutzerinnen und Nutzern und dem KI-Modell. Und darum halte ich das ehrlich für gefährlich. Und man sollte als User eine möglichst grosse Distanz wahren zum Sprachmodell, dass man eben kein Gespräch auf Augenhöhe führt, sondern sehr klar macht, wer die Chefin und wer der Chef ist, wenn man mit der KI redet, wo man aber sonst zu fest vertraut, was für Antworten kommen. Und wenn man zu fest vertraut, dann glaubt man zu fest und kann aber gar nicht mehr richtig beurteilen mit der nötigen kritischen Distanz. Ja, hey, stimmt jetzt das wirklich, was Maschine mir sagt oder nicht?
Ja, also das ist, die Frage ist natürlich, oder inwiefern vertraue ich der ganzen künstlichen Intelligenz beziehungsweise dem Output, den sie mir liefert, oder? Mhm. Wenn du dann nachher gehst, du kritisch hinterfragen, hey, also ein Beispiel, du tust in einem Prompt rein, schreibst etwas, gib mir eine Studie durch und dann kommen irgendwelche Zahlen. Und dann nachher tust du anfassen quasi, hey, aber wo ist die Quelle von dieser Studie? Dann habe ich irgendwann schon die Antwort bekommen, ja, das sind Fantasiezahlen.
Ja, yeah, genau.
Oder? Also
der einfachste Anschlag ist eigentlich, du kannst nur dort in diesen Bereichen anwenden, wo du selber ein Experte bist drauf. Und lass in allen anderen Bereichen die Finger davon. Weil, wenn du Experte auf einem Thema bist, dann kannst du beurteilen, ob das stimmt oder ob das plausibel ist, was die KI sagt. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel zum Thema Gartenpflege KI würde fragen, hey, sieht die Blume noch gut aus? Ist sie kurz vor dem Eingehen? Was muss ich machen? Dann kommt irgendein Ratschlag. Und ich habe keine Ahnung, ob das stimmt oder nicht. Ich mache es einfach. Entweder stirbt die Pflanze oder sie überlebt es. Aber das ist ein Lotto.
Aber das Gleiche wäre im therapeutischen Sinn, oder? Also, man hört sich auf die Ratschläge, die künstliche Intelligenz uns gibt.
Ja.
Also, eigentlich fatal.
Oder? Das ist extrem fatal. Also, ich würde niemandem dazu raten, das jemals in dem Setting einzusetzen. Auf gar keinen Fall. Mhm. Also, für mich ist KI einfach ein Arbeitsinstrument, das mir hilft, wenn ich Texte schreibe, die Texte besser zu machen. Oder wenn ich ein Wort suche, das ich nicht finde, oder auf der Suche bin nach einem besseren Synonym, oder den Übergang zwischen zwei Abschnitten ein bisschen flotter zu formulieren. Da ist mir keine grosse Unterstützung für so Textverbesserungsmassnahmen, weil halt KI viel grösseren Wortschatz hat als ich.
Absolut.
100 Millionen Bücher gelesen. Und ich habe vielleicht 300-400 gelesen, ohne Millionen. Mhm. Und natürlich hat KI den grösseren Wortschatz als jeder einzelne Mensch. Das ist gar nicht anders möglich, das ist einfach ein Fakt. Und natürlich kann KI besser das richtige Wort finden als ein Mensch. Aber in allen anderen Bereichen ist es halt relativ schwierig.
Also wenn ich grundsätzlich KI einsetze, ist es genau so, wie du es jetzt so geschildert hast. Also der Text kommt ursprünglich von mir.
Genau.
Und ich tue ihn quasi grammatikalisch ein bisschen verbessern lassen. Ohne den Inhalt anzupassen, weil auch das, oder? Kommt dann sehr gern, dann hat KI das Gefühl, er müsse es quasi noch eben blümlicher aufführen und schreiben, genau.
Nee, das ist genau der Punkt, oder? Weil das Halluzinieren, das ist die Wahrscheinlichkeitsrechnung, die im Hintergrund passiert. Da werden einfach Sachen dazu erfunden. Und es gibt eine Studie von der BBC, vom englischen Medienhaus. Die haben 3-4 Sprachmodelle verglichen und haben eigene Newsartikel von sich zusammenfassen. Und über der Hälfte von diesen Zusammenfassungen waren Sachen einfach falsch gewesen. Es hat Sachen erfunden, es hat Zitate verändert, Zitate erfunden. Also für so Textgenerierung oder eben auch Zusammenfassungen von Texten würde ich zur grössten Vorsicht mahnen, weil einfach Also wenn man jetzt, also ich kann das schon machen, klar, und es ist manchmal schon gut, aber manchmal ist es auch nicht gut. Und der Zeitbedarf, um das zu überprüfen, ist meistens deutlich grösser, als wenn man es von Anfang an selber gemacht hat.
Ja genau, dann ist man nicht zwingend effizienter. Man hat zwar das Gefühl, dass man effizienter ist, aber wenn man alles muss überarbeiten, dann hat man am Schluss gleich lang gehabt, wie wenn man es selber geschrieben hätte, oder?
Ja, oder länger, je nachdem. Ja. Genau.
Ich meine, du bist ja in einer Branche, Technologie- und Digitaljournalist, also Journalismus per se, oder? Wo ja sehr von der künstlichen Intelligenz, was Textgenerierung betrifft zumindest, wahrscheinlich sehr gross betroffen ist im Verhältnis auch zu anderen Berufsgattungen. Wie spürst du das dort?
Also ich selber spüre es nicht wahnsinnig fest, weil ich nicht auf der Redaktion fest angestellt bin. Das ist sicher anders, wenn man ist der Druck auch sicher grösser, wenn man fest angestellt ist. Und ich habe das Gefühl, dass die grosse Abbauwelle in der Schweizer Medienszene, die wir die letzten 12, 24 Monate gesehen haben und erlebt haben, die hat noch nichts mit KI zu tun gehabt, sondern die grossen Stellenstreichungen wegen KI, die werden noch kommen. Und man hat schon ein bisschen angefangen, auf relativ kleinem Niveau noch zwar, aber es sind auch eben immer Leute davon betroffen, aber es sind Korrektoratsstellen sind gestrichen worden für Leute, die Texte gegengelesen und korrigiert haben. Das nächste, die nächste Abteilung, ja, würde ich sagen, wo wir darum leiden, ist sicher das Layout. Dass nachher eine KI-Seite layoutet. Also Bilder platzieren, Textlänge und so weiter. Und die ganzen Prozesse halt. Also, dass ein Text vor Rohfassung im Word, sage ich jetzt mal, ins CMS, auf die Website, in die Printproduktion, dass die Sachen werden sicher automatisiert werden und es wird dazu zu automatisierten Übersetzungen kommen, um ein neues Zielpublikum ansprechen. Wenn man als kleines Medium bis jetzt nur in Deutsch publiziert, kann man mit relativ wenig Aufwand auch in Französisch publizieren und die Westschweiz erreichen. Das sind so Sachen, die relativ zeitnah werden passieren. Und dass ganze Texte von KI geschrieben werden, ja, da ist man am Experimentieren damit, aktuell. Und also essentiell wichtig ist einfach die Qualitätskontrolle, dass noch mindestens ein ausgebildeter Journalist den Text liest und für gut oder für schlecht befindet oder einen Faktencheck macht. Das ist das absolute Minimum, weil wenn man das nicht mehr macht, dann verliert man das Vertrauen mittelfristig oder vielleicht sogar kurzfristig, wenn es blöd geht, von den Leserinnen und Lesern. Und das ist das höchste Gut, das Vertrauen der Leser, das ein Medium überhaupt haben kann. Und wenn man das nachher aufs Spiel setzt, dann hat man ein Problem. Nebst anderen Problemen.
wie ist es eigentlich, muss ich, wenn ich einen Text generiere, auch quasi angeben, dass das ein KI-generierter Text ist?
Also müssen, es gibt kein Gesetz, das das vorschreibt, aber der Presserat empfiehlt das und es wird auch gemacht. Jetzt muss man halt einfach definieren, ja, hey, ab wann ist so viel KI im Spiel gewesen, dass man es ausschreibt, oder? Wenn eine KI zum Beispiel Grammatik geprüft hat, muss man es kennzeichnen. Ich finde nicht unbedingt. Wenn es Zwischentitel oder SEO gemacht hat, finde ich auch nicht unbedingt. Aber wenn es die grosse Mehrheit vom Text generiert hat, dann unbedingt. Und Umfragen zeigen halt, auf der Uni Zürich gibt es eine Umfrage von letztem Herbst, meines Wissens, dass KI generierte Texte, die so kennzeichnet sind, die werden deutlich weniger gelesen und denen vertrauen die Leserinnen und Leser auch weniger. Und jetzt kommt man natürlich ins Dilemma rein, oder? Wenn ich Texte mit KI generiere und anschreibe, werden sie schlechter gelesen. Was mache ich als Medienhaus? Schwierige Entscheidung,
ja. Auf der einen Seite ist der finanzielle Aspekt, oder? Ressourcen. Auf der anderen Seite wird man ja eigentlich die Leserinnen und Leser ja möglichst binden und an sich ziehen. Ja.
Ja, und in dieser ganzen KI-Debatte kommt noch ein neues Problem auf die Medienbranche zu, und zwar mit dem Zero-Click-Internet, dass Leute via KI, also zum Beispiel ChatGPT, oder mit dem AI-Overview von Google, der KI-Übersicht, die beim ersten Suchtreffer so wie eine Zusammenfassung anzeigt. Und das heisst, es wird immer weniger geklickt. Und das heisst, Medienwebsites, blick.ch, Tagesanzeiger.ch, nz.ch und so weiter und so fort, werden ziemlich dramatisch Traffic verlieren und, oder haben schon ziemlich dramatischen Traffic verloren. Man sieht es in den Staaten, wo alles ein bisschen schneller funktioniert. Washington Post minus 50% Traffic, Huffington Post minus 50% Traffic, und der Traffic ist das, was nach dem aktuellen Geschäftsmodell von den Medien refinanziert wird über Werbung. Und wenn der Traffic ist, hat man weniger Werbung, also weniger Umsatz. Und also das ist so ein bisschen das Perpetuum mobile von den Problemen, die KI den Medienhäusern bereitet.
Also eigentlich müssten sich jetzt die Unternehmungen auch irgendwo durch strategisch anders oder neu ausrichten, quasi ein neues Geschäftsmodell müsste eigentlich haben, oder?
Es müsste dringend ein neues Geschäftsmodell haben, genau. Und es gibt die, vor allem die kleinen Medien-Startups, nennen sie jetzt mal, so wie Zürich.ch, Baschur.ch, Vinti.ch, die machen das schon recht erfolgreich, auf relativ kleinem Niveau zwar, aber und ihr Modell ist Nähe statt Reichweite. Also sie gehen zu der Community mit Events, mit einem Newsletter, über eigene Kanäle, wo sie selber im Griff haben. Und ich glaube, das ist der Weg, wo die Medienbranche muss gehen, mit Nähe zur Community suchen, eine Nähe aufbauen, ein Vertrauen aufbauen, mit Persönlichkeit, mit gutem Journalismus, mit Journalistinnen und Journalisten, die ein Gesicht haben, die sich präsentieren auf ihren persönlichen Kanälen. Und so kann man das gewissermaßen ein bisschen abfedern natürlich, aber vielleicht nicht mehr aufholen, vielleicht kommt man nie mehr auf das Niveau zurück von 10 Jahren vielleicht. Aber das ist, ich glaube, das ist der Weg, dass man aus dieser Misere ein bisschen rauskommt.
Aber eben grundsätzlich, oder, ist ja die Folge, also die Ursache, muss ich so sagen, dass Google, wenn man etwas tut googeln, ja, das Ganze zusammenfassen und wir gar nicht auf die Seiten kommen. Das heisst, wenn ich eine Website habe, was ich ja habe, dann ist die Wahrscheinlichkeit gross, dass man zum Beispiel, wenn ich irgendetwas posten oder irgendeinen Blog oder einen Artikel, was auch immer, dass das dort quasi, ja natürlich nicht gerade in dem Ausmaß wird zusammengefasst werden, aber grundsätzlich eine Zusammenfassung hat und die Personen gar nicht auf meine Seite kommen. So stellt sich für mich eigentlich die betriebswirtschaftliche Frage, inwiefern macht es noch Sinn, in eine Website zu investieren?
Ja, das ist eine gute Frage. Ich wüsste nicht, was die Alternative wäre, so keine Website zu haben. Gerade als Medienunternehmen, wo News publiziert, also irgendwo müsste die ja sein. Und ich sehe da keine Alternative. Und selbst also eine Website in Kombination mit einem Newsletter, mir ist noch nichts besser in Sinn als das. Und natürlich, was die andere Frage ist, hey, will ich meine Inhalte noch für das Training von diesen KI-Modellen zur Verfügung stellen oder durch den Crawler blockieren? Das ist, glaube ich, eher die Frage, wo man sich mit so beschäftigt, als Website ja, Website nein, sondern Crawler ja, Crawler nein. Und ich bin da der Meinung, dass man sinnvollerweise seine Inhalte eher wegnimmt vom Crawler und oder zumindest dafür entschädigt wird von den KI-Anbietern oder von Google.
Also das heisst, für mein Verständnis jetzt Crawler, interpretiere ich jetzt so, weil das Wort habe ich jetzt noch nie gehört, ist grundsätzlich, wenn ich ja die Beiträge tun auf meiner Homepage publiziere, grundsätzlich, oder einen Blogbeitrag und so weiter, dann ist klar irgendwo durch, dass AI das als Content sieht und sich quasi das Wissen auf ihren Schlusszeichen tut, genau, aneignen.
Er bedient, kann man so sagen, ja.
Genau, bedient, ja genau. Und somit, indem ich ja keinen Artikel zum Publizieren, hat das natürlich zur Folge, dass er gar nicht kann trainiert werden.
Genau.
Und wenn ich ein Newsletter habe, dann ist das ja wie eine separate Möglichkeit, wo in dem Sinn abgesondert ist von der ganzen, vom ganzen Internet, sage ich jetzt mal so, oder? Weil das wird ja direkt zugespielt irgendwo durch, oder?
Genau, geht direkt in die Inbox, ja.
Weil, also so mein Wissensstand, aber Mailverkehr, das ist, so weit sind sie noch nicht, oder?
Das denke ich auch, ja. Man kann einfach Schlüssel verschicken, um ganz sicher zu sein, aber bei Newsletter ist es halt schon so, die viele Newsletter-Tools erstellen automatisch eine Landingpage. vom Newsletter. Und dort ist nachher die Frage, inwiefern ob der Crawler, das ist der Bot, der von der AIs losgeschickt wird, ob die Newsletter-Landing-Pages, die automatisch generiert werden von Newsletter-Tools wie Mailchimp und anderen, ob die sehen oder nicht, das weiss ich selber nicht. Kommt ein bisschen davon, wo sie gehostet werden, vermutlich. Aber die Frage bleibt, oder? Will ich meine Inhalte als Unternehmer, als Medienhaus, als Selbstständiger, was immer, die KI zum Training zur Verfügung stellen, ja oder nein?
Es gibt ja aber auch Möglichkeiten, und dann nehme ich jetzt Microsoft Copilot, wo ja Microsoft grundsätzlich sagt, der Copilot ist in deinem Tenant, sage ich jetzt mal so. Also geht gar nicht raus, dass ich trainieren in dem Sinn. Oder? Und das könnte auch ein Vorteil sein in dem Sinn. Also das sehe ich auch irgendwo durch als Vorteil. Oder?
Definitiv, ja. Und es gibt eine andere Möglichkeit, nebst dem Copilot, es gibt die Möglichkeit, dass man KI bei sich lokal betreibt und das Open Source sprach man dann abladen und auf dem eigenen Rechner laufen lassen und dass man so von den Vorteilen von der KI trotzdem kann profitieren kann, mit eben Datenschutz, mit der Versicherung, dass man keine Inhalte zum Training zur Verfügung stellt. Die Möglichkeiten gibt es, ja, und da sollte man sich auf jeden Fall Gedanken darüber machen, ob das eine gute Alternative ist für einen.
Ja, weil eben, es gibt wirklich viele Möglichkeiten und ich glaube, es gibt eben zu viele Möglichkeiten. Ein möglicher Use Case könnte ja auch sein, ich habe eine Wissensdatenbank, wo ich in dem Sinn so pflege und ich ein AI-Tool habe, wo quasi nur auf die Wissensdatenbank oder auf die Dokumente kann Zugriff und ich kann sich an Fragen stellen, FAQs und so weiter und so fort. Also es gibt viele, viele coole Möglichkeiten und ich glaube, schon auch, dass das eine oder andere für die ein oder andere Unternehmen könnte interessant sein. Aber man muss es ja wissen, oder? Und das ist immer wieder die Ursprungsfrage, oder? Wie weiß ich überhaupt, oder?
Ja, also Wissen ist Macht, hat es immer schon ein Case. Und das stimmt tatsächlich, oder? Weil man kann nur mit dem geeigneten und richtigen Wissen gute Entscheidungen treffen. Das ist schon immer so gewesen. Und es hat mit KI nicht viel zu tun, sondern es ist in jedem anderen Bereich vom Leben genau gleich, oder? Wie der Umgang mit Mitarbeitenden, Change Management, egal was, oder? Mhm. Wenn ich gut ausgebildet bin und ein gutes Wissen habe in diesem Bereich, dann kann ich meine Ideen auf eine sinnvolle Art und Weise umsetzen. Und wenn ich es nicht habe, dann kann ich es nicht. Und wenn man selber das Wissen nicht hat, dann kann man Mitarbeitende holen, die das Wissen schon haben, oder entweder bestehende Mitarbeitende aus- und weiterbilden. Und am besten fährt man immer bei sich selber an.
Das ist die beste, genau. Das ist die beste Massnahme. Und die sicher die am effizientesten ist, wenn man sie bei sich selber anfängt, genau. Wie ist denn aus deiner Sicht so die Arbeitsweise oder die Arbeitswelt und Skillmanagement, sage ich jetzt mal so, von einer Unternehmung? Also wie verändert sich beziehungsweise was für Skills muss ich denn überhaupt in Zukunft oder vielleicht auch jetzt als Unternehmer haben, damit ich in Zukunft mich kann, auch in dem Umfeld weiter bewegen und weiter bestehen.
Also ich glaube, primär muss man sein eigenes Business verstehen und man muss seine eigenen Prozesse verstehen. Oder? Und was jetzt als neue Disziplin dazu kommt, ist, man muss verstehen, wo fallen welche Daten an in meiner Firma und wo liegen welche Daten und was passiert mit diesen Daten während der einzelnen Arbeitsschritte, die bei uns intern passieren. Und man muss wissen, welche Tools haben wir, welche Lizenzen haben wir, und das ist so ein bisschen das Tech-Stack grob umschreiben, oder? Und wenn man das im Griff hat und weiss, wie die Prozesse funktionieren, dann kann man nachher sich einfach Gedanken machen, wo hilft allenfalls eine digitale Transformation, wo hilft allenfalls eine Cloud, wo hilft allenfalls eine KI. Und nicht für jedes Problem ist KI die richtige Lösung. Das ist, glaube ich, wichtig zum Verstehen. Und es gibt Probleme, wo eine KI eine hervorragende Lösung ist, aber es gibt auch Probleme, wo es eben eine schlechte Lösung ist. Und die Frage kann man nur beantworten. Die Frage nach dem richtigen Tool kann man nur beantworten, wenn man das interne Setup versteht und weiss, wie die internen Prozesse funktionieren.
Ja, also da stimme ich dir voll zu, dass wir, bevor wir überhaupt irgendwie über mögliche, wie gesagt, oder Tools sich Gedanken macht, oder muss man mal wissen, was habe ich. Und ich bin auch ein Fan von die bestehenden Tools so weiterentwickeln bzw. so einzusetzen. Das Thema Microsoft, um gerade ein konkretes Beispiel zu nennen. Thema Microsoft, Microsoft 365. Ich habe ja so viele verschiedene Tools und Möglichkeiten über die Lizenz, Business Premium, die ich beziehen kann. Aber wie viel Prozent von der Microsoft 365 Stack tun ich effektiv nutzen in der Unternehmung, oder? Und dort sehe ich ganz viel Potenzial bei ganz vielen Firmen, oder?
Und, ja, also ich glaube auch, dass die meisten Microsoft-Kunden werden einen Bruchteil von den Funktionen nutzen, die sie dafür zahlen. Und da ist definitiv ein Riesenpotenzial vorhanden. Das würde ich sofort unterschreiben, ja.
Ja, und ich bin eben deswegen ein Fan davon, das Potenzial auszuschöpfen, bevor man dann nachher in eine nächste Tool-Möglichkeit oder Landschaft oder wie auch immer reingeht, oder? Und das ist wirklich aus der Praxis, aus der Erfahrung, die ich mache jedes Mal, dass man eigentlich das versucht, optimal einzusetzen, was man eigentlich schon hat, bevor man noch etwas anderes einführt, oder?
Ja, und das ist nachher wieder eine Wissensfrage, oder? Woher weiss ich, was mein Potenzial ist mit dem bestehenden Tech-Stack und wie erfahre ich das? Das ist mit der entscheidenden Frage in diesem ganzen Prozess.
Genau. Und danach geht es noch weiter in die digitale Kompetenz, oder? Also das heisst, du musst nachher anfangen, die Leute onboarden, musst sie anfangen mitnehmen, musst sie schulen. Und das ist nachher ein Prozess, den du anstoßen, oder? Und das führt dann auch dazu, dass hoffentlich dann die Akzeptanz grösser ist gegenüber dem System, wie sie ursprünglich mal war. Oder dann versucht man, den Gap ein bisschen zu schliessen. Genau.
Was ich sicher bei der Einführung von KI, eigentlich in meinen Workshops, die ich bei Firmen zum Thema KI gebe, immer sagen, also kommt oft die Frage, ja, wie bringe ich den KI in den Alltag in meine Firma? Und ich sage dort immer, definiert 1-2 Personen, die enthusiastisch sind bei diesem Thema und die sollen Zeit bekommen, sich mit dem auseinanderzusetzen und sich einzulesen und weiterzubilden. Und alle anderen dürfen ausprobieren, natürlich im Rahmen der gesetzten Richtlinien, die man hat. Und nachher einfach immer wieder darüber reden, am besten institutionalisiert, mindestens einmal im Monat im Rahmen eines Team-Meetings. So zum Beispiel das Teammitglied einen neuen KI-Case vorstellen, wo man nachher darüber redet und überlegt, hey, bringt das etwas, bringt das nichts? Wem bringt es etwas? Und einfach institutionalisiert, regelmässig darüber reden. Das ist in meiner Wahrnehmung der beste Weg, zum KI auf eine gesunde Art und Weise in eine Firma zu bringen.
Man muss aber auch an der Stelle sagen, dass man auch die Ressourcen als Geschäftsleitung, Geschäftsführung muss den Mitarbeitern damit auf den Weg. Also man muss ihnen die Ressourcen schaffen, irgendwo durch, oder?
Unbedingt, ja. Das soll niemand in Freizeit müssen machen.
Nein. Genau. Oder nebst dem Tagesgeschäft oder quasi 100% Job und dann darf ich noch quasi das Projekt, das Tool oder die Einführung davon begleiten. Ja.
Nein, ich sehe das auch so. Das ist, die Ressourcen muss man unbedingt schaffen. Ja. Von den Fällen, die ich gehört habe, hat sich das 100-mal gerechnet. Die Ressourcen, die zur Verfügung gestellt wurden, sind längst wieder drin, eben durch coole KI-Cases.
Ja, Reto, ich schaue auf die Uhr und würde sagen, wir finden langsam einen Abschluss. Gibt es noch aus deiner Sicht irgendetwas, was du möchtest mitteilen?
Also ich glaube, was wichtig ist, dass man sich selber aus- und weiterbildet, dass man keine Angst hat vor KI, aber vielleicht den nötigen Respekt. Und dass man nicht zu fest vertraut, was dort rauskommt, sondern immer kritisch bleibt.
Danke. Wie können die Leute dich kontaktieren? Wie bist du auffindbar?
Ich bin auf LinkedIn, ich habe eine Website, redervogt.ch. Und schreiben mir gerne, wenn ihr noch Fragen habt. Oder kommt jetzt mal zu einem von unseren coolen KI-Kursen.
Also ich tue das gerne mit Joe noch zu packen. An dieser Stelle merci mal, Reto. Und ich würde mich freuen, wenn wir auch eine andere Folge aufnehmen könnten. Wir haben im Vorgespräch schon besprochen. Aber das lassen wir jetzt mal noch offen.
Genau, das holen wir nach.
Genau.
Doch, ja.
Gut, danke. Also, einen schönen Tschüss.
Danke, ciao, ciao.